Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wenn ihr das hört, liegen Jasmin und ich auf getrennten Couchen, je nachdem leicht müde, teilweise verkatert, rum quasi. Ja, das ist jetzt noch nicht der Fall. Wir sind auch noch nüchtern. Ja, Hashtag Werbung. Jasmin sitzt hier mit ihrem güldenen Holy Shaker. Ja, und
Thermoshaker, wenn ich bitten darf.
Thermoshaker, so viel Zeit muss sein. Wenn ihr auch einen güldenen Holy Thermoshaker haben wollt, dann guckt auf jeden Fall mal unten in den Link. Es hat was leicht Dekadentes, muss ich sagen, so ein bisschen. Du könntest jetzt auch so einen Aktienpodcast machen.
Genau. Also mit unten in dem Link meint er übrigens die Podcast-Beschreibung oder auch Shownotes genannt.
Ja, das ist mir jetzt einfach nur so aufgefallen, weil das so mir so entgegenglitzert hier. Deswegen
habe ich gedacht,
ich muss
ne?
das kurz mal. Ja, ist toll.
Und wo wir jetzt eh schon bei dem Thema sind und das angeschnitten haben, du hast ja gerade gesagt, wir liegen eventuell mit einem kleinen Kater dann am Sonntag da. Da hilft ja auch das Hydration ganz gut dagegen. Gut, jetzt aber Schluss mit Holy. Jetzt geht's um True Crime.
Ja. Ja gut, ich muss ja jetzt nicht viel machen. Ich kann mich jetzt hier entspannt zurücklehnen und ergriffen lauschen und du kannst anfangen.
Genau. Es ist der 2. September 2003, als gegen 6.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei in Bellevue, einer Stadt am Rande von Sun Valley, Idaho, eingeht. Die Frau teilt den Beamten aufgelöst mit, dass sie zwei Schüsse gehört hat und die Tochter ihrer Nachbarn zu ihr geflüchtet sei. Im Hintergrund hört man die 16-jährige Sarah Johnson hysterisch schreien. Sie weint und wiederholt immer wieder, dass jemand ihre Eltern erschossen habe. Als die Polizei am Tatort eintrifft, erwartet sie der verstörendste Tatort, den sie je gesehen haben. Der Sheriff von Blaine County, Walt Femling, sagt später, »Das war einer der blutigsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Da war Blut und Haare auf dem Teppich. Es war an der Decke.« Es war an allen Wänden. Es lag ein Teil einer Schädeldecke im Flur. Diane Johnson liegt tot in ihrem Bett. Offensichtlich wurde sie im Schlaf erschossen. Auch ihr Mann Alan Johnson wurde erschossen. Er liegt unbekleidet auf dem Boden neben dem Bett. Allem Anschein nach wurde er vom Täter in der Dusche überrascht. Die Dusche läuft noch. Außerdem entdecken die Beamten ein Einschussloch in Brusthöhe in einer Fliese der Dusche. Die Mordwaffe, ein großkalibriges Jagdgewehr, liegt auf dem Schlafzimmerboden. Am Fußende des Bettes liegen zwei große Küchenmesser. Ein weiteres liegt auf dem Bett des 22 Jahre alten Sohnes Matthew. Matthew befand sich zur Tatzeit im College. Einbruchsspuren kann die Spurensicherung nicht finden. Sheriff Femling lässt sofort das ganze Anwesen absperren und den Müllwagen anhalten, der gerade seine Runde dreht, damit auch mögliche Beweismittel aus der Mülltonne der Familie sichergestellt werden können. Außerhalb des Hauses befindet sich ein Gästehaus, das die Johnsons vermietet haben. Dort findet die Polizei auf dem Bett ein Zielfernrohr, das zur Mordwaffe gehört. Der Mieter des Gästehauses ist der 45-jährige Mel Spiegel. Er ist der Besitzer des Jagdgewehres. Er wohnt schon mehrere Jahre im Gästehaus der Johnsons und ist ein sehr guter Freund der Familie. Jedoch fehlt von ihm jede Spur. Kann es sich bei Mel Spiegel um den Täter handeln? Um dies herauszufinden, wird sofort nach ihm gefahndet. Zeitgleich wird Sarah, die Tochter und einzige Zeugin der Tat, vernommen. Sie gibt an, dass sie noch im Bett lag und schlief, als sie von den Schüssen geweckt wurde. Sie rannte sofort zu ihrer Zimmertür, öffnete sie und rief nach ihrer Mutter. Doch statt einer Antwort hörte sie einen weiteren Schuss. Sie sei dann sofort zu ihrer Nachbarin gerannt. Den Täter hat sie nicht gesehen. In der Mülltonne der Johnsons findet die Spurensicherung schließlich einen rosafarbenen Bademantel. Darin eingewickelt sind ein brauner Lederhandschuh, ein Latexhandschuh und 5 Patronen. Die Patronen sind von einem anderen Typ als die, die für die Morde verwendet wurde. Dennoch vermuten die Ermittler, dass der Täter diese Sachen in der Mülltonne entsorgt hat. Die Beweisstücke werden sofort eingeschickt, um mögliche DNA-Spuren auswerten zu können. Als die Leichen von Alan und Diane Johnson aus dem Haus getragen werden, sitzt Sarah auf der Mauer vor dem Haus und schaut dabei zu. Fast so, als würde es sie kalt lassen. Das fällt auch dem Sheriff Femling sofort auf. Er findet es merkwürdig, wie gelassen sie auf der Mauer sitzt und dabei zuschaut. Normalerweise vermeiden Hinterbliebene diesen Anblick. Und vor allem reagieren sie in dieser Situation völlig anders. Jedoch denkt er sich, dass sie sicher nur unter Schock steht und sich darum so merkwürdig verhält. Nur wenige Stunden nach der Tat gelingt es den Ermittlern Mel Spiegel in Boise City, Idaho, ausfindig zu machen. Bei der Vernehmung gibt er an, über das Wochenende Verwandte in Boise City besucht zu haben. Das Jagdgewehr habe er im Gästehaus im verriegelten Schrank zurückgelassen. Sein Alibi wird sofort überprüft. Und tatsächlich hat er die Wahrheit gesagt. Er kann also als Täter ausgeschlossen werden. Als ihn dann die Ermittler fragen, wer als Mörder in Frage kommen könnte, nennt er ihn wie aus der Pistole geschossen einen Namen. Bruno Santos. Bruno Santos ist der Freund von Sarah Johnson. Der 19-Jährige ist illegaler Immigrant, hat die Highschool abgebrochen und ist schon wegen mehrerer kleiner Drogendelikte aktenkundig geworden. Er ist also nicht gerade das, was man sich unter einem idealen Schwiegersohn vorstellt. Und das hatten ihre Eltern Sarah auch klargemacht. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass es nur wenige Tage vor den Morden eine Auseinandersetzung zwischen Sarahs Vater und Bruno Santos gab. Sarah übernachtete heimlich bei Bruno und erzählte ihren Eltern, dass sie bei einer Freundin schläft. Als ihre Eltern dies am nächsten Morgen herausfinden, ist ihr Vater außer sich und bittet seinen Schwager, ihn zu Brunos Wohnung zu begleiten. Dieser versucht ihn noch zu beruhigen und macht ihm klar, dass er mit Gewalt nichts erreichen würde. Bei Bruno angekommen, fordert Ellen ihn auf, die Hände von seiner Tochter zu lassen und droht ihm damit, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Eine Festnahme hätte für Bruno die Ausweisung nach Mexiko bedeutet. Das ist ein starkes Motiv, die Eltern von Sarah aus der Welt zu schaffen. Am nächsten Tag wird Bruno Santos in seinem Elternhaus festgenommen und direkt verhört. Bei seiner Vernehmung gibt er an, zum Tatzeitpunkt zu Hause gewesen zu sein und geschlafen zu haben. Seine Mutter bestätigt das Alibi. Doch die Ermittler sehen darin keinen Unschuldsbeweis. Schließlich würde seine Mutter sicher nicht gegen ihren eigenen Sohn aussagen. Außerdem hat er nach wie vor ein starkes Motiv und er ist der einzige Verdächtige in diesem Mordfall. Die Kleidungsstücke und Schuhe, die er am Tattag und am nächsten Tag bei seiner Festnahme trägt, werden anschließend untersucht. Doch weder seine DNA noch seine Fingerabdrücke können am Tatort sichergestellt werden. Auch auf seiner Kleidung ist weder Allens noch Dianes Blut nachweisbar. Somit kann auch er als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Da es keine weiteren Hinweise gibt, konzentrieren sich die Ermittler wieder auf die Tochter der Mordopfer. Sie finden heraus, dass Sarah Johnson Antidepressiva nimmt und ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Sie hatte immer das Gefühl, dass ihre Mutter Matthew bevorzugte. Oft gab es heftige Streitigkeiten. Zuletzt vor allem wegen ihrer Beziehung zu Bruno Santos. Und noch etwas ist sehr auffällig. Sarah scheint kein bisschen zu trauern. Es scheint fast so, als würde sie überhaupt nichts ausmachen, dass sie ihre Eltern auf so grausame Weise verloren hat. Schon am nächsten Tag ging sie wieder wie gewohnt zum Volleyballtraining und wirkte dabei ganz gelassen. Ihre Freundin Shanti sagt den Ermittlern, Sarah sagte, sie könne mich nicht anrufen, weil sie unter Beobachtung stehe, aber sie sagte mir, ich solle Bruno finden und ihm sagen, dass sie ihn liebe. Ich hatte sofort ein schreckliches Gefühl, dass sie selbst hinter den Morden stecken könnte. Abgesehen von dieser verdächtigen Aussage ging sie auch ihren gewohnten Alltag nach und machte sich weiterhin Termine beim Friseur oder im Nagelstudio. Außerdem erfahren sie, dass Sarah einen Schlüssel zum Gästehaus besitzt und ab und zu für Mel Spiegel gegen ein Taschengeld geputzt hat. Sie wusste also, wo sich seine Jagdwaffen befinden und hatte Zugriff zu ihnen. Des Weiteren stimmt ihre Aussage über den Ablauf des Tattages nicht mit den gefundenen Spuren überein. Sie sagte, sie sei durch die Schüsse wach geworden und öffnete dann ihre Zimmertür. Jedoch fand man an der Wand von Sarahs Zimmer Blut und Teile des Schädels von Diane. Die Tür muss also offen gewesen sein. Zuletzt kommt noch hinzu, dass Sarah bei der körperlichen Untersuchung lineare Blutergüsse an der linken Schulter hatte. Sarah sagte den Beamten, dass sie sich die Verletzung zugezogen hat, als sie am Wochenende im Haus ihres Freundes über einen Couchtisch stolperte. Jedoch könnte diese Verletzung ebenso durch den Rückstoß von einem Gewehr stammen. All das und das merkwürdige Verhalten am Tattag gibt den Ermittlern Anlass, in Betracht zu ziehen, dass es Sarah Johnson war, die ihre Eltern kaltblütig ermordet hat. Was jedoch nicht zusammenpasst, Sarahs Kleidung, die sie am Tattag trug, wies keinerlei Blutspuren auf. Die Kleidungsstücke werden nun nochmal mit Luminol genauer untersucht. Doch wieder sind keinerlei Blutspuren zu finden. Sollten sich die Ermittler doch irren? Als nächstes widmen sich die Ermittler dem rosafarbenen Bademantel, der nach der Tat in der Mülltonne gefunden wurde. Familienmitglieder bestätigen, dass es sich dabei um Sarahs Bademantel handelt. Auf der Vorderseite ist kein Blut nachweisbar. Die Rückseite jedoch weist mehrere winzige Blutspritzer auf. Ein DNA-Abgleich beweist, dass das Blut auf dem Bademantel von Alan und Diane Johnson stammt. Der Täter muss den Bademantel also verkehrt herumgetragen haben. Um beweisen zu können, dass Sarah den Bademantel am Morgen der Tat getragen hat, untersuchen sie nochmal das T-Shirt, welches sie an diesem Tag anhatte. Auffällig waren grüne Flecken auf dem Shirt. Bei genauerer Untersuchung stellt man fest, dass es sich um Lack handelt. Dieselben grünen Lackpartikel stellt man auch auf dem Bademantel sicher. Somit steht fest, dass Sarah den Bademantel auch am Tattag getragen hat. Doch das alleine reicht für eine Anklage noch nicht aus, da es sich bei Lackspuren um Massenprodukte handelt. Im Anschluss nehmen Forensiker Abstriche von der Innenseite der gefundenen Handschuhe und finden DNA-Spuren von nur einer Person, Sarah Johnson. Zudem werden die Leder- und Latexhandschuhe sowie der Bademantel auf Schmauchspuren untersucht. Und tatsächlich weisen alle drei Kleidungsstücke Schmauchspuren auf. Somit steht fest, Sarah Johnson ist die Mörderin ihrer Eltern. In der Überzeugung, alle nötigen Beweisstücke in der Hand zu haben, befragen die Ermittler Sarah ein letztes Mal und hoffen auf ein Geständnis. Doch sie bleibt bei ihrer Aussage und schweigt anschließend. Nach 45 Minuten macht Sheriff Hamling den Schritt, vor dem er sich gefürchtet hatte. Er verhaftet die 16-jährige Highschool-Schülerin am 29. Oktober 2003 wegen zweifachen Mordes ersten Grades. Der Prozess beginnt im Februar 2005. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert den Tatmorgen wie folgt. Sarah weiß, dass der Mann, der im Gästehaus ihrer Eltern wohnt, ein Jagdgewehr besitzt. Sie wartet, bis er übers Wochenende wegfährt und holt es sich. Am Morgen zieht sie sich ihren Bademantel falsch herum an. Dann zieht sie sich Handschuhe und eine Duschhaube über. Als sie hört, dass ihr Vater unter der Dusche steht, geht sie ins Schlafzimmer und schießt aus nächster Nähe auf ihre Mutter. Das Blut spritzt bis in Sarahs Zimmer und widerlegt somit ihre Aussage, dass sie bei geschlossener Tür geschlafen habe. Ihr Vater hört den Schuss und rennt ins Schlafzimmer, wo Sarah ihn bereits erwartet und ihm direkt in die Brust schießt. Sarah versucht die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken und legt deshalb zwei Messer ans Fußende des Bettes und eines auf das Bett von Matthew. Es soll der Eindruck entstehen, dass Mitglieder einer Gang hinter dem Mord stecken. Die Duschhaube spült Sarah die Toilette hinunter. Klempner finden sie einige Wochen später in einem verstopften Abflussrohr. Die Handschuhe und den Bademantel wirft Sarah in die Mülltonne. Anschließend rennt sie zu den Nachbarn. Dabei haftet kein einziger Blutspritzer an ihr. Sarahs Anwalt baut seine gesamte Verteidigung auf die Strategie »Kein Blut, keine Schuld« auf. Er ist der Meinung, die Tatsache, dass Sarah kein Blut an sich hatte, beweise, dass sie unmöglich den Abzug betätigt haben konnte. Zitat: »Der Kopf ihrer Mutter explodierte buchstäblich kugelförmig. An der Waffe selbst war Blut, aber an ihr war keins. Überhaupt keins.« Dagegen sprechen jedoch umfangreiche und detaillierte forensische Gutachten, die alle zeigen, dass Sarah Johnson ihre Eltern ermordet hat. Überraschenderweise sagt sogar Bruno Santos im Laufe des Verfahrens gegen Sarah aus. Santos wurde bereits am 12. September 2003 nach Mexiko abgeschoben, aber aufgrund der Mordermittlungen nach Blaine County zurückgebracht, um als Zeuge in dem Fall auszusagen. Er gibt an, dass Sarah ihm mal gesagt hätte, wie sehr sie ihren Dad hasst und dass sie ihn am liebsten erschießen möchte, weil er sich zwischen sie und Bruno stellte. Sarah dachte offensichtlich, dass sie mit der Lebensversicherung ihrer Eltern und ihrem Erbe ausgesorgt hätte. Die Staatsanwaltschaft bringt außerdem eine von Sarahs Zellengenossinnen, die verurteilte Drogenhändlerin Malinda Gonzalez, vor, die enthüllt, dass Sarah bei ihren Gesprächen im Gefängnis scheinbar versehentlich ein Geständnis abgelegt hatte. Sie soll gesagt haben, als ich sie getötet habe. Dann stoppte sie sich und sagte, als die Mörder. Sarah Johnson wird am 16. März 2005 des Mordes an ihren Eltern für schuldig befunden. Sie wird zu 2x lebenslänglich plus 15 Jahre für eine Schusswaffenerweiterung verurteilt. Der oberste Gerichtshof von Idaho bestätigt ihre Verurteilung. Im Jahr 2012 reicht Sarah Johnsons Anwalt eine Petition für ein neues Verfahren ein und macht geltend, dass sie im Mordprozess unzureichend beraten worden sei. Sie berufen sich auch auf das Fehlen jeglicher Blutspritzer auf Johnson und die Tatsache, dass die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe mit denen des Mieter Mel Spiegel übereinstimmten, der im Gästehaus der Familie wohnte. Der oberste Gerichtshof von Idaho lehnt die Anträge im Oktober 2014 ab und erklärt, es seien keine überzeugenden Beweise dafür vorgelegt worden, dass Sarah nicht angemessen beraten worden sei. Außerdem heißt es, dass, Zitat, die Identifizierung von zuvor nicht identifizierten Fingerabdrücken auf der Mordwaffe Johnson nicht zu einem neuen Prozess berechtigt. Weitere Berufungen im Jahr 2017 werden ebenfalls abgewiesen. Sarah Johnson verbüßt heute ihre Strafe im Pocatello Women's Correctional Center in Idaho, ohne dass ein neuer Prozess für sie in Aussicht ist. Sie muss den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen.
Okay. Mir war also, als ob ich den Namen Sarah Johnson schon mal gehört habe, aber den kann man natürlich auch in anderen Zusammenhang gehört haben. Das ist ja wirklich so ein Allerweltsname. Ja. Das ist ja hier wie Heike Müller, ja, oder so.
Tatsächlich kenne ich eine Deutsche, die genauso heißt.
Ja, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Also mir war so, als ob ich den Namen schon mal gehört habe. Von dem Fall selbst habe ich noch nichts gehört. Aber das ist schon, ja, das ist schon heftig. Die Eltern zu erschießen, das finde ich ganz schlimm. Ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Soll ich die erst abarbeiten? Mhm. Ja. Du hast gesagt, die haben da die Mülltonne durchsucht und haben da Patronen gefunden, die aber nicht zu der Waffe passen. Mhm. Was waren das denn dann für Patronen?
Das war von einem Kleinkalibergewehr oder sowas. Also es war eine ganz andere Waffe, aber es waren halt einfach Patronen. Woher die stammen, wofür die benutzt wurden, warum die genau zur selben Zeit weggeschmissen wurde, wurde nicht aufgeklärt.
Also die wurden nicht für den Mord benutzt?
Nein.
Nein, gut, das war alles klar, dann wollte ich nur klären. Dann mit diesem gefundenen Morgenmantel, den sie da haben, warum wurde der denn so spät erst untersucht?
Der wurde eigentlich direkt eingeschickt. Das Problem ist ja, sowas dauert ja immer, bis die Ergebnisse zurückkommen. Also das ist alles irgendwie Hand in Hand gegangen.
Okay. Ja gut, und dann habe ich das Letzte halt noch. Ich meine, die war 16, als sie die Taten verbrochen hat. Ich meine, das waren fürchterliche Taten, um Gottes Willen. Ich will das überhaupt nicht beschönigen. Aber eine 16-Jährige, einen 16-jährigen Teenager dann sein ganzes Leben lang einzusperren, also das finde ich halt immer in den USA so krass, dass es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Dass sie natürlich eine Strafe absitzen muss dafür, auch eine ordentliche Strafe, das ist okay. Aber danach müsste man doch dann anfangen, ein bisschen zu resozialisieren, unter Beobachtung halt natürlich nicht von jetzt auf gleich auf die Straße. Aber das finde ich krass, muss ich sagen.
Das finde ich auch immer wieder heftig zu wissen, in Amerika ist halt wirklich lebenslänglich. Da bekommst du nicht die Möglichkeit, nach 15 Jahren Antrag zu stellen. Ne? Du bist dann halt einfach lebenslänglich hinter Gittern. Und krass finde ich auch, dass das so entschieden wurde, vor allem, weil sie ja, ich glaube, vom Erwachsenengericht gestellt wurde. Also sonst hätte es ja nicht direkt lebenslänglich zweifach gegeben. Plus dann eben noch diese Schusswaffenerweiterung. Ich hoffe, das nennt sich auch so übersetzt. Nicht, dass ich das jetzt falsch übersetzt habe, aber die Tatsache, dass sie ihre Eltern mit einem Gewehr erschossen hat, hat ihr dann nochmal zusätzlich die 15 Jahre gegeben.
Ja, also das finde ich wirklich krass. Also 16 Jahre alt, das finde ich wirklich krass. Ich finde auch die Tat für eine 16-Jährige sehr krass, muss ich sagen. Also so brutal einem aus nächster Nähe mit einem Jagdgewehr, wo ja dann auch die entsprechende Wucht dahinter ist, in den Kopf zu schießen und dann trotzdem noch so abgeklärt zu sein, sich da auf die Lauer zu legen, bis der Vater kommt.
Naja gut, der Vater hat ja die Schüsse direkt gehört oder den einen Schuss hat er ja direkt gehört und ist dann halt so, wie er war, gerade von der Dusche, wollte raussprinten und sie hat ihn dann halt direkt mit dem Schuss niedergestreckt.
Ja, aber es ist schon krass. Also wenn man das bei einer Person macht, dann ist ja eigentlich der Schock. Ich meine, wenn ich jetzt mal in den Kopf schieße und der Kopf fliegt da auseinander, das ist ja eigentlich schon für den Kopf von dem Mörder schon sehr viel, wenn ich jetzt da drin nicht geübt bin, in Anführungsstrichen. Aber das finde ich, also die Tat war krass und fürchterlich brutal. Und ich muss sagen, also dass das eine 16-Jährige zustande bringt, bei Eltern, die ihr nichts getan haben, also die sie nicht misshandelt haben oder irgendwie sowas, sondern nur den Umgang mit dem Freund nicht so toll fanden, was ja in vielen Familien der Fall ist, das finde ich krass, muss ich sagen.
Ja, erstens finde ich es überhaupt auch krass, wie sie gehandelt hat in diesem Moment und wie sie versucht hat, das alles dann eben zu verheimlichen, zu vertuschen, den Bademantel etc. zu entsorgen und auch so weit gedacht hat, sich eine Duschhaube aufzuziehen, einen Bademantel überzuziehen. Das ist heftig. Und danach halt direkt zu der Nachbarin zu rennen. Sie war auch wohl ein Fan von Krimis und auch so True-Crime-Formaten. Dementsprechend hat sie sich davon vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, hieß es zumindest jetzt in den Medien. Aber krass, also wenn du mir überlegst, 16 Jahre und dann alles so krass durchdacht. Also einfach nur heftig. Gut, dann zu der Beziehung muss ich jetzt mal sagen, natürlich ist das keine Begründung, jemanden zu ermorden, um Gottes Willen, ja. Weil sonst hatte sie eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, bis jetzt auf der Mutter, aber zu ihrem Vater hatte sie ein ganz besonderes Verhältnis. Sie liebte ihren Vater, anders als wie von Bruno Santos behauptet. Sie wollte ihn eigentlich nicht töten, hat sie zumindest nie geäußert. Sie liebte ihn und sie war auch sein Liebling, weil Matthew hatte nämlich einen anderen Vater.
Okay.
Diane und Ellen haben halt eben nur Sarah zusammenbekommen und 2 Jahre bevor die zwei zusammengekommen sind, hat sie halt Matthew bekommen. So, zu der Beziehung zu Bruno Santos sei gesagt, für sie war es wirklich die absolute wahre Liebe und sie war sogar schon so weit, dass sie verlobt war. Das wurde dann irgendwie im Nachhinein abgestritten von Bruno Santos, warum auch immer.
Ich wollte gerade sagen, wusste Bruno davon? Oder?
Eigentlich wusste er davon. Er hat es auch bei dem ersten Verhör, wo er gefragt wurde, wo er am Tattag war, hat er das auch wohl zu Protokoll gegeben, dass er mit ihr verlobt ist. Später hat er die Aussage dann zurückgezogen, komischerweise. Ja, also das musst du dir überlegen, die zwei führen eine Beziehung, die für sie ja wirklich das Allerwichtigste ist und sie fühlt sich halt verstanden, sie hat sonst niemanden und da fühlt sie sich wohl und der Vater droht ihr, also er sagt nicht nur, du hast keinen Umgang mit diesem Menschen, sondern der Vater hat eigentlich gesagt, er hat es vor, ihn bei der Polizei anzuzeigen wegen Vergewaltigung, er war ja 19, sie war 16. Oder man sagt gesetzliche Vergewaltigung in dem Sinne, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, weil er 19 war und sie gerade erst 16, wollte er ihn anzeigen. Und sie wusste, wenn er diesen Schritt geht, ist völlig egal, wohin die Anzeige führt. Sie wird definitiv dazu führen, dass er abgeschoben wird. Und das konnte sie nicht einfach so mit ansehen. Interessanterweise, obwohl die Eltern das gesagt haben, dass sie das machen werden, hat der Vater ihn niemals angezeigt.
Hat man da irgendwie auch so in die Richtung ermittelt, ob Bruno sie vielleicht irgendwie da beeinflusst hat, diese Tat zu begehen? Weil ich meine, es wurde ja, du hast ja auch gesagt, dass die Eltern eine Lebensversicherung hatten und halt auch das Erbe halt auch entsprechend gewesen wäre. Du sagtest jetzt, sie hat eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, gab sogar zu ihrem Vater
also
ein sehr gutes.
Also zu ihrem Vater, zu der Mutter weiß ich jetzt nicht klar, die hatte sie tatsächlich halt Streitigkeiten.
Okay, aber das alles jetzt keine Sachen, die einen Mord rechtfertigen würden,
sagen
wir es mal so. Ja. Mhm. Könnte das vielleicht auch sein, dass der Bruno sie da dahingehend auch beeinflusst hat? Ich meine, für ihn wäre es ja natürlich auch gut gewesen.
Also es ist nirgendwo jetzt dazu was vermerkt. Sie hat es jetzt auch nicht vor Gericht gesagt, dass er sie dahingehend beeinflusst hat. Sie hätte aber spätestens ihr Schweigen gebrochen, als Santos dann vor Gericht gegen sie ausgesagt hat und auch diesen Satz gebracht hat von wegen, ja, sie hasst ihren Dad und würde ihn am liebsten umbringen. Spätestens da hätte sie ja sagen können, das war nicht meine Idee.
Ja. Das sollte, wie gesagt, jetzt auch nicht die Tat von ihr irgendwie vermindern oder so. Ich will das nur mal klarstellen. Ich will jetzt nicht sagen, hat der die arme Frau da jetzt so beeinflusst, dass die zwei brutale, fürchterliche Morde begeht.
Nee, aber das war auch mein Gedankengang. Das war auch mein Gedankengang.
Aber es liegt halt auf der Hand, weil man hätte ja auch sagen können, okay, wir brennen durch. Da hätte man niemand umbringen müssen und wäre auch weg gewesen.
Ja, richtig. Noch eine Sache zu der Verletzung an der linken Schulter, was ihr Verteidiger übrigens auch versucht hat, dann anzuzweifeln, dass sie gar nicht die Schützin gewesen sein kann, weil sie die Verletzung an der linken Schulter hatte. Das heißt, wenn du die Verletzung an der linken Schulter hast, musst du Rechtshänder sein? Also auf jeden Fall war es konträr dazu, welche Hand sie normalerweise benutzt. Und es hieß dann so, ja, aber das kann sie gar nicht gewesen sein, weil sie ist doch Rechtshänderin oder Linkshänderin. Ich verwürfel das gerade ein bisschen.
Also ich bin Rechtshänder und würde das Gewehr jetzt an der Kirmes oder so, ich habe noch kein Jagdgewehr geschossen, aber an die rechte Schulter, ich denke, sie hätte Linkshänderin sein müssen.
Genau, so. Und dann hieß es aber, sie spielt auch Volleyball mit rechts. Also da gab es irgendwie Diskussion, ob sie es jetzt gewesen sein kann, weil Links- oder Rechtshänderin. Wäre jetzt für mich jetzt auch kein Grund zu sagen, oh, sie war es nicht, weil sie kann die Waffe so ja gar nicht benutzt haben. Natürlich, also so ein Gewehr, ja, da brauchst du ja nicht zielen bis in die Ferne. Das kannst du mit links und mit rechts machen.
Ja gut, und es gibt auch genug Leute, die mit rechts schreiben, also sprich Rechtshänder sind und trotzdem in dem linken Arm mehr Kraft haben und trotzdem
genau.
Mit links.
Und irgendwas Sportliches, was mit der anderen Hand machen. Ganz
also
genau so ist es.
Ja. Würde ich jetzt auch nicht, also das als Entlastungsbeweis vorzulegen, halte ich für ein bisschen schwierig.
Ja, dann sei noch dazu gesagt, ihre komplette Familie hat sich gegen sie gestellt. Also alle waren davon überzeugt, dass sie die Mörderin war. Auch vor Gericht waren ganz schreckliche Zitate dabei, auch von ihrem Bruder, so im jetzt nur aus dem Gedächtnisprotokoll, so im Sinne so, ja, ich hoffe, sie wird für ewig eingesperrt. Es ist halt unglaublich, was du der ganzen Familie angetan hast. Und ich hoffe, du hast immer noch seinen Blick vor Augen, als du ihn erschossen hast. Denn es sei auch dazu gesagt, sie wurde erstmal festgenommen und es wurde einer Kaution ausgesetzt von $2 Millionen, was jetzt sehr, sehr viel Geld ist. Aber anscheinend wäre es dem Bruder möglich gewesen, sie erstmal frei zu bekommen. Zumindest bis zur Verhandlung. Hat er aber nicht getan, weil er auch von Anfang an ihrer Unschuld gezweifelt hat. Und das war halt sehr, sehr traurig zu sehen, dass halt die komplette Familie, also das waren Tanten, das waren Oma, Opa, also das war sehr, sehr viel, was dann noch an Familie vorhanden war und alle haben sich gegen sie gestellt. Sie sagt bis heute, sie war das nicht. Ich habe da auch tausendfach versucht, drüber nachzudenken, wenn sie das nicht war, wer soll es denn sonst gewesen sein? Aber interessanterweise hatte ich permanent einen Gedanken, wie hat sie es wirklich geschafft? Von oben bis unten, sie wurde ja körperlich untersucht. Wie hat sie es geschafft, nicht einen Blutspritzer abbekommen zu haben? Oder meinst du, die ist im Anschluss der Tat duschen gegangen? Nee, geht ja gar nicht, weil die Nachbarin hat die Schüsse gehört. Sie hätte ja sagen können, wenn da jetzt ein krasser zeitlicher Unterschied war. Sie ist ja direkt nach den Schüssen quasi losgerannt. Und dann frage ich mich, da muss doch irgendwas sein. Klar, okay, sie hat eine Duschhaube auf, sie hat einen Bademantel. Aber kein Bademantel der Welt reicht bis zum kompletten Boden, dass deine Schuhe, Füße, alles bedeckt ist, dass dein Gesicht, das Gesicht ist ja frei. Weißt du, was ich meine?
Ich könnte mir vielleicht eins noch vorstellen. Es ist jetzt vielleicht eine ziemlich weit hergeholte Idee. Sie hat ihre Mutter im Bett erschossen. Hast du ja gesagt. Mhm. Wenn sie dann, nachdem sie geschossen hat oder vielleicht schon davor, sich auf das Bett gekniet hat und hätte sich dann rumgedreht, wenn der Vater hereinkommt, hätte sie auf ihren Beinen gesessen und hätte ja dann im Prinzip wirklich nur den Schutz durch den Mantel gebraucht.
Und das Gesicht?
Ja gut, das Gesicht, da kann sie sich vielleicht beim Rauslaufen irgendwie abgeputzt, abgewaschen haben. Oder sie hat den Kopf gesenkt dabei, dass sie, also, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist schon im Bereich des Möglichen. Also, natürlich, man war nicht dabei, man weiß es nicht, aber ich meine, es spricht halt wirklich sehr viel gegen sie.
Ja, ja, selbstverständlich. Also ich glaube auch, dass sie schuldig ist. Ich habe nur versucht, darüber nachzudenken, so, okay, würde denn tatsächlich irgendwas für sie sprechen, für ihre Unschuld? Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen könnte, okay, das könnte man tatsächlich so anzweifeln. Aber alle anderen Gutachten sprechen für ihre Schuld.
Ja, also jetzt auch diese Aussage von dieser Drogenhändlerin, also wie gesagt, das hatte ich in meiner Zeit als Pfleger in der JVA auch, dass da die Zellennachbarin dann die wildesten Geschichten wusste, weil sie da hoffte, da irgendwelche Vorteile durchzuhaben. Also solche Aussagen muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Gut, ich denke, das wird ja da wahrscheinlich auch nicht sehr viel Gewicht
haben. Wollte ich gerade sagen, ich denke auch nicht, dass das jetzt das in die Waagschale geworfen wurde, so heftig. Mhm. Es wurde halt dabei gesagt, ja.
Ja, und weißt du, was ich krass finde, dass dieser Femling so geistesanwesend war und direkt gecheckt hat, warte mal, da hinten fährt ein Müllwagen, den müssen wir direkt mal anhalten, hier darf kein Beweismittel weg, bloß nicht die Mülltonne wegbringen. Stell dir mal vor, die Müllabfuhr wäre ein kleinen Ticken schneller gewesen, dann hätte es sämtliche Beweismittel einfach nicht mehr gegeben und es hätte niemand für diesen Mord gerade stehen müssen oder Morde gerade stehen müssen.
Ja, vielleicht hätten sie Glück gehabt. Hätte man dann noch irgendwas mit diesem, eine Sache hat sie doch die Toilette runtergespült, hat sie doch gesagt. Ja,
die Duschhaube, weil die wurde nie gefunden. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja, aber was ist mit den Haaren? Weil ich habe an Gesicht und Haare gedacht. Mit den Haaren ergibt es Sinn, dass sie dann eine Duschhaube getragen hat, ja.
Okay, also von meiner Seite aus war es das.
Jo, kurz und knackig heute, aber ich finde, der Fall war trotzdem spannend. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht in einem deutschen Podcast gehört und dachte mir, klingt interessant, warum nicht?
Okay, dann suchen wir dir mal was Neues, Interessantes raus. Ich habe schon alles vorbereitet, ja. Mhm. Muss nur einmal klicken und sage dir 2013.
Moment, ich bin nicht so schnell. 2013 hatten wir schon dreimal und wir haben sogar zwei Fallvorschläge.
Okay, dann nehmen wir das. Okay, ist notiert.
Super. Übrigens, kleiner Reminder an alle, die über das Kontaktformular oder per E-Mail geschrieben haben. Es kann sein, dass es jetzt gerade die Woche, vielleicht auch noch nächste Woche, mal zur Verzögerung kommt mit dem Antworten, weil wir einfach die Woche so im Stress waren. Nächste Woche sieht auch nicht besser aus, aber es gibt auch wieder bessere Zeiten. Aber ihr könnt uns trotzdem sehr gerne jederzeit entweder eine E-Mail zukommen lassen unter contact@allejahremörder.de oder aber ihr besucht einfach unsere Homepage allejahremörder.de, beides mit OE geschrieben, und schreibt uns eine Nachricht über das Kontaktformular.
Ja.
Ach so, habe ich dir überhaupt Bilder bereitgelegt? Ich bin ja
du hast Bilder. Ich habe jetzt einfach eben schon mal geguckt, während du hier deinen Vortrag gehalten hast. Habe ich gedacht, ich kann ja schon mal da reingucken.
Ja, gut. Ist jetzt auch tatsächlich nicht so krass spektakulär. Sarah Johnson und die zwei Opfer, Alan und Diane Johnson, wer sich die Bilder angucken möchte und vor allem auch sehr gerne sein Feedback zu dieser Folge dalassen möchte, wo wir dann auch darauf reagieren können, der schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wie gesagt, dort gerne dann unter dem Beitrag in den Kommentaren eure Meinung zu dem Fall, Brainstorming, einfach nur Feedback, wie fandet ihr die Folge? Sehr gerne, freuen wir uns jederzeit. Das Bild könnt ihr aber auch auf unserer Homepage einsehen. Kommentieren leider nicht. Übrigens, wo wir bei Kommentieren sind, immer gerne wieder der Reminder, ihr könnt uns auch gerne Feedback über Spotify da lassen. Wir können das leider nicht beantworten, wir können es nur freigeben, aber unter jeder Folge habt ihr so diesen Button, wie fandest du diese Folge? Und da könnt ihr uns gerne mal ein Feedback da lassen. Freuen wir uns natürlich sehr und noch mehr, wenn ihr uns eine Bewertung geben möchtet über Spotify oder sonst, was für eine Podcast-Plattform ihr so nutzt.
Gut, also ihr merkt, ihr kommt gar nicht umher, um mit uns in Kontakt zu treten. Ja, also wir sind so penetrant, also das kann man eigentlich nur noch steigern, wenn wir klingeln kommen und fragen, wie es war, wenn ihr es gehört habt, aber so weit sind wir noch nicht.
Stell dir mal vor, jemand klingelt an deiner Tür und fragt dich, sag mal du hast doch letztens, Fest und Flauschig gehört, wie fandst du denn die Folge?
Ja. Oder es ist, wie heute bei mir, ein DHL-Bote, den ich persönlich sehr gut kenne, privat, der klingelt und sagt, hallo, hier ist die Kriminalpolizei. Und da wechselst du dann schon mal die Gesichtsfarbe.
Das ist fies.
Ja. Ich habe ihn dann auch freundlich empfangen und noch freundlicher verabschiedet.
So. Stell dir mal vor, du wärst selber Polizist.
Ja, dann hätte er es nicht gemacht.
Dann hätte er, ist das nicht Amtseignung? Nee, wie heißt das? Dings. Wenn er sich für was Falsches ausgibt, dafür gibt es einen Begriff.
Amtsanmaßung nennt sich das.
Ja, richtig.
Ja, gut, aber nein, ich würde den nie anzeigen. Dafür haben wir schon das eine oder andere Bier zu oft zusammen geleert. So, also, ja. Okay, so, jetzt haben wir mal ein bisschen gelacht. Das soll natürlich der Dramatik der Sache überhaupt keinen Abbruch tun. Wir wollten euch nur so ein bisschen freudig in die Woche entlassen. Und das machen wir auch jetzt. Wie gesagt, passt gut auf euch auf. Wir wünschen euch einen schönen 1. Mai, schönen Feiertag. Lasst es euch gut gehen da. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.